Moin, liebe Gemeinde. Ein Freund von mir ist Lehrer. Mathe- und Physiklehrer sogar. Wie mir das bloß passieren konnte, dass so jemand in meinen Freundeskreis rutscht, keine Ahnung. Ich glaube, es liegt daran, dass er eigentlich schon immer da war und dass er grundsätzlich und abgesehen von seiner für mich nicht nachvollziehbaren Fächerkombi wirklich einer von den Guten ist. Er ist als Lehrer engagiert. Er ist kreativ, er ist geduldig, er kümmert sich um seine Schüler. Er will seinen Schülern wirklich was beibringen. Und wir haben uns weit vor Corona das letzte Mal in Real auf ein Bier getroffen. Und da habe ich ihn mal gefragt, sag mal, was ist an deinem Job eigentlich das Allernervigste? Und ich hatte ja als Antwort auf respektlose Schüler oder anstrengende Helikoptereltern gesetzt. Aber er sagte was ganz anderes. Er sagte, das Anstrengendste ist es, Arbeiten zu korrigieren. Das fand ich total komisch. Und meinte dann zu ihm, hä, aber du musst als Mathe- und Physiklehrer doch nur Lösungswege korrigieren und Ergebnisse. Jeder Deutschlehrer beneidet dich darum, dass du doch nur Häkchen machen musst oder Fs. Und er sagte dann, das meine ich nicht. Sondern ich meine das Gefühl vor der Arbeit. Jetzt haben sie es wirklich alle verstanden. Jetzt habe ich sie alle erreicht. Ich meine, wenn alle nicken, dass sie es verstanden haben. Und dann beim Korrigieren zu merken, nee, 30% haben es einfach überhaupt nicht kapiert. Dann hat er gesagt, das macht mich echt fertig. Und das lässt mich an mir selbst und meinem Lehrersein zweifeln. Ich lese den Predigttext für heute aus Lukas 8, die Verse 4 bis 15. Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus. Und von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dorngestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeutet. Da sagte er, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet. Denen sie sollen sehen und doch nicht sehen, sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kimmt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie doch, wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen, wie ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort. Doch im Lauf der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigen und bereitwilligen Herzen hören sie das Wort, sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Wenn ich dieses Gleichnis lese und darüber predige, dann brauche ich nicht fragen, ob ihr es verstanden habt. Weil Jesus den Lösungsweg beziehungsweise die Erklärung für sein Gleichnis ja direkt hinten dran schiebt. Die Saat ist das Wort Gottes. Und Oberflächlichkeit, mangelnde Fokussierung oder Einflüsse von außen sind Gründe, warum es eben nicht ankommt und nicht wächst. Eigentlich ganz eindeutig, oder? Und ich glaube, all das sind auch gar nicht die wesentlichen Fragen dieses Textes. Denn nach der Begegnung mit meinem Lehrerfreund frage ich mich bei diesem Text, ob es Jesu nicht auch so ging wie ihm. Und das ist für mich wesentlich heute. Ob er nicht auch daran verzweifelt, dass seine Botschaft bei vielen nicht ankommt. Ob er daran frustriert ist und ob er sich vielleicht an sich selber zweifelt. Denn ganz ehrlich, ich tue das in solchen Situationen. Ich stelle mich in Frage, wenn ich merke, ich gebe mir richtig viel Mühe und es geht gerade alles ins Leere. Derjenige, den ich meine, den interessiert das gar nicht. Oder diejenige, auf dessen Unterstützung ich gehofft habe, die bewegen sich keinen Zentimeter. Wobei ich das ja grundsätzlich spannend finde, dass Jesus dieses Gleichnis an dieser Stelle überhaupt erzählt. Denn er stellt diese Fragen ja in einer Situation, die ganz anders wirkt. Die Situation wirkt ja eher so, als ob ihm alles gelingt. Als ob das Wort Gottes seine Botschaft wirklich alle erreicht. Denn der Text, der beginnt damit zu erzählen, dass sich die Menschen um ihn scharen. Das Ganze sieht aus wie eine Erfolgsgeschichte. Das nächste große Ding, bei dem alle dabei sein wollen. Und Jesus, der wirkt hier an dieser Stelle fast ein bisschen wie der Spaßverderber. So nach dem Motto, ja schön, dass ihr alle da seid, aber in 2 Wochen sind nur noch 25% von euch übrig. Und alle anderen, die sind nur hier wegen dem Hype. Auch eine Art, die Stimmung zu drücken. Wie gesagt, das finde ich spannend. Aber zuallererst finde ich diesen Text, zumindest auf den ersten Blick, ganz schön frustrierend. Ich meine, macht euch das mal bewusst, dass selbst der Sohn Gottes und die Worte, die er benutzt über Gnade und seinen liebenden Vater, dass selbst das nicht bei allen für eine bleibende Veränderung sorgen kann. Nicht mal bei ihm. Und deshalb kann ich mir das auch gut vorstellen, dass er genauso frustriert ist wie mein Freund und wie ich. Wenn er merkt, jetzt, wo es wirklich darauf ankommt, jetzt ist bei vielen halt doch nichts hängen geblieben. Und als ich das gelesen habe, mir das bewusst geworden ist, habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock gehabt, über diesen Text zu predigen. Ich hatte schon die Bibel auf und habe nach anderen Stellen geguckt, die ich jetzt heute predigen will und predigen kann. Ich meine, wegen dem ganzen Corona-Driss gibt's doch sowieso schon genug, was uns runterzieht. Brauche ich denn da wirklich einen Text, der so wenig Evangelium, so wenig gute Nachricht in sich trägt? Will ich da nicht lieber was Aufmunterndes, was Schönes erzählen? Aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, diesen Text zuzuklappen. Irgendwas hat mich daran festgehalten. Und ich glaube, als allererstes war es das Gefühl, siehst du, bei ihm läuft es auch nicht immer. Denn eigentlich ist das ja verrückt. Da ist der Sohn Gottes, ausgestattet mit aller himmlischen Macht, auf dem Höhepunkt seines Einflusses. Und statt so ein bisschen Glanz und Glamour auf die Leute zu verteilen, statt noch ein Wunder aus dem Hut zu ziehen, erzählt er diese Geschichte, bei dem das Scheitern im Vordergrund steht. Und auch wenn mich das einerseits wirklich frustriert, habe ich gemerkt, auf der anderen Seite finde ich das total befreiend. Ich finde, es ist befreiend, dass Jesus das Scheitern nicht ausblendet, sondern dass das Scheitern bei ihm einen Raum hat. Dass er sagt, es klappt nicht immer alles und es muss auch nicht immer alles klappen. Vor allem braucht man auch nicht so zu tun, als ob immer alles läuft. Und da ist mein Berufszweig, die Pastoren, echt anfällig. Wenn viele Pastoren aufeinandertreffen, dann kommt es regelmäßig zu dem, was wir als pastorales Potenzgehabe bezeichnen. Das läuft bei mir, so viele Leute kommen, so viel Taufen im letzten Jahr, tolle Phase und so weiter und so fort. Erst seit ein paar Jahren kriegen wir das hin, als Pastoren ehrlich zueinander zu sein und zu sagen, nee, läuft gerade gar nicht gut. Ohne, dass wir dabei vor Scham zergehen. Und das ist in Gemeinden auch ein Problem. Wenn es nicht klappt, wenn Gruppen oder Arbeiten eingehen, wenn Leute nicht reagieren, dann fühlt sich das wie unser Versagen an. Aber ich finde, dieser Text, Der zeigt uns auch eine Natürlichkeit des Scheiterns. Nicht jede Saat geht auf. Das liegt in der Natur der Sache. Es gibt keinen 1:1 Ertrag. Und das muss nicht mal was mit mir zu tun haben. Es kann, aber es muss nicht. Sondern Jesus sagt in seinen Erklärungen, manchmal sind es die äußeren Umstände. Und manchmal lässt der andere sich auch einfach nicht genug drauf an oder hat zu viele andere Dinge im Kopf. Ob eine Botschaft hängen bleibt, das hängt nicht nur vom Sender ab, sondern das liegt auch am Empfänger. Wie gesagt, das finde ich erleichternd. Zu merken, ja, ich kann meinen Teil tun und ich will ihn tun und ich will ihn so gut tun, wie ich es kann. Aber ich habe es nicht in der Hand, sondern es liegt beim Heiligen Geist und es liegt beim Empfangenen, was damit passiert. Und gleichzeitig ermahnt mich das auch. Weil ich und wir sind ja nicht nur Sende. Wir geben als Christen ja nicht nur das Wort Gottes weiter, sondern wir empfangen es auch. Und dann zeigen mir Jesus die Erklärung, dass ich einen Einfluss darauf habe, was der Glaube in mir möglich macht und was er bewegen kann. Ich kann als Empfänger zumindest teilweise beeinflussen, wie die Oberfläche aussieht, die ich Gottes Wort zur Verfügung stelle. Ich finde, dieser Text, der macht nochmal sehr, sehr deutlich, ja, Glaube ist ein unglaublich großes Geschenk. Das Wort Gottes, Jesus selbst, seine Gnade, das alles kriege ich, ohne dass ich dafür was tun muss. Das ist das Samenkorn. Aber es ist auch meine Entscheidung, wie tief ich das in mir Wurzeln schlagen lasse oder wo ich dicht mache. Was wuchert eigentlich noch so rum in mir und was bekommt Raum und klaut Licht fürs Wachstum? Das ist eine Frage, die ich mir stellen muss. Und ich finde es auch wichtig, im Anbetracht dieses Textes diese Frage zu stellen. Was tue ich eigentlich für meine Wachstumsmöglichkeiten im Glauben? Auch ich habe mühsam lernen müssen, dass alles, was im Leben wachsen soll, Tiefe braucht. Wie oft bin ich hektisch meinen zahlreichen Ideen und Gedanken hinterhergelaufen, nur um irgendwann zu begreifen, dass ich eigentlich davor weglaufe, mich richtig auf eine Sache einzulassen. Nur mit viel Ruhe und viel Zeit kann etwas Neues tief Wurzeln schlagen und keimen und seine Wurzeln tief in unseren Grund ausstecken, in unser Innerstes. Das finde ich als Aussage schon ein bisschen besser. Aber so richtig Evangelium, so richtig frohe Botschaft ist es ja auch noch nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehne mich gerade nach guten Nachrichten. Deshalb, wie sieht's denn hiermit aus? Ist es nicht toll, dass Jesus das trotzdem macht? Dass er trotzdem sät? Denn es würde ja auch anders gehen. Ich habe vor ein paar Wochen, als es so ein bisschen Glas, ein bisschen glatt und ein bisschen matschig hier war, mit meinen großen Jungs hier draußen vor der Tür Salz gestreut. Und als sie damit fertig war, musste ich mir den Eimer nochmal nehmen und nacharbeiten. Weil ihnen beiden wirklich alles von Glatteis befreit wurde, außer der Gehweg. Das Salz flog unkontrolliert in alle Richtungen und das war mir nicht präzise genug. Und deswegen habe ich das nochmal selber gemacht. Und ich kann das wirklich gut. Das Streusalz landet mit so einem eleganten Schwung genau da, wo es landen soll und nirgendwo anders. Und ein Landwirt, beziehungsweise ein erfahrener Sämann, der kann das auch. Das ist ja seine Arbeit, das hat er gelernt. Der zieht vorher seine Furchen und dann hat er da in der Regel relativ wenig Streuung. Das Zeug landet da, wo es am besten wächst, im aufgelockerten Boden, wenn er das denn will. Aber der Sämann in diesem Gleichnis, den man vor allem mit Gott und Jesus gleichsetzt, der tut das eben nicht. Ohne Rücksicht auf materiellen Verlust wirft der Samenkörner auch dahin, wo es wie absolute Verschwendung aussieht. Auch an den Orten, wo es ganz wenig Chancen gibt, dass da überhaupt was wächst, weil die Gegebenheiten nicht da sind, weil der Weg in die Tiefe nicht frei ist oder der Weg zum Licht versperrt ist. Aber das ist Jesus ganz egal. Das sieht für uns wie Verschwendung aus, was der Sämann in diesem Gleichnis tut. Aber es ist keine Verschwendung, sondern unbegreiflich große Liebe. Und das ist das Evangelium. Das ist die wirklich gute Nachricht dieses Textes. Und das habe ich auch meinem Mathelehrerfreund erzählt. Er fand das gut. Und ich auch. Ihn hat es ermutigt und mich ermutigt es auch. Und es kann euch auch ermutigen. Es kann euch ermutigen, weiter großzügig zu streuen. Auch wenn es frustrierend ist, dass es manchmal nicht wächst. Streut großzügig und den Rest, den legt in Gottes Hand und hofft und betet, dass er es wachsen lassen wird. Amen.